Strube trifft Strobel zum geschmeidigen Gedankenaustausch über das, was glücklich macht. Damit begrüße ich alle Zuhörenden zur Stunde der Psychologie hier auf Radio HWW. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ich bin besonders dankbar und glücklich über meinen heutigen Studiogast. Es handelt sich um Herrn Hans-Michael Strube. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Salzland-Sparkasse, welcher mich schon seit vielen Jahren mit seiner Lebenseinstellung, Bescheidenheit, Respekt und Demut inspirierte. Frei aus dem Herzen heraus reden, das war der Wunsch von Ihnen, Herr Strube. Herr Strube, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und Ihre Gedanken mit uns zu dieser Thematik teilen.
Ja, wenn mir mal einer gesagt hätte, ich trete in der Stunde der Psychologie auf, dem hätte ich wahrscheinlich empfohlen, mal zum Arzt zu gehen, und nun sitze ich hier und ich freue mich auch ein bisschen.
Ich freue mich auch. Schön, dass Sie da sind, und ja, es fehlt nur noch die Couch. Ja, nun sitzen Sie hier am Tisch, aber nein, wir wollen mit dieser Sendung ja, wie ich gerade im Vorgespräch sagte, einen kleinen Gedankenaustausch anregen bei den Zuhörenden und über diese Thematik reden. In dieser Sendung trifft ja positive Psychologie auf Philosophie der Lebenskunst. Und in einem Artikel über Sie las ich mal die Überschrift: Wenn Glücklichsein zur Maxime wird. Würde diese Überschrift auch Ihr Leben kennzeichnen?
Ja, ich denke schon. Also das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Vielleicht habe ich mal die Minute, das
gerne
zu erklären.
Ja, bitte.
Also wir sind ja gesellschaftlich, treffen wir oft aufeinander, ob wir Geburtstage haben oder jemandem was passiert oder man trifft sich so. Und ich höre immer mehr so, Hauptsache gesund. Und Gesundheit ist das Wichtigste. Man sagt mal, ja, Gesundheit ist schon wichtig. Wenn man sich anguckt, wie viele kranken Menschen wir haben, gibt es ja ganz viele Kranke, die auch glücklich sind. Also die Gesundheit kann es ja nicht sein. Und auch zum Geburtstag, ich wünsche dir alles, was du dir wünschst. Ich habe nur einen einzigen Wunsch, ich möchte glücklich alt werden. Weil darunter subsumiert sich eigentlich alles. Und wir haben leider das verlernt, dieses glücklich zu sein. Und verlernt heißt eigentlich gar nicht, dass wir es nicht können, sondern wir haben es aus dem Blick verloren, sage ich mal so. Es gibt Menschen, die wollen unbedingt viel Geld verdienen oder die wollen unbedingt reich sein oder unbedingt ein Auto, und das ist ja alles nur Mittel zum Zweck. Also das Ziel ist es eigentlich immer nur, glücklich zu sein. Und wer glücklich ist, hat gewonnen. Dann spielt es gar keine Rolle, ob er glücklich ist, weil er viel Geld hat oder ein großes Auto oder eine große Familie oder toll in Urlaub fährt, sondern er hat einfach das Ziel bewusst ins Auge genommen. Und wir sind leider Menschen heutzutage ganz oft, die nehmen nicht das Ziel ins Auge, sondern das Werkzeug. Und das ist dann blöd, finde ich. Und deswegen hatte ich das einfach mal als Überschrift so rausgehauen und habe gesagt, eigentlich ist es das Wichtigste, dass man glücklich wird. Und wie man es hinkriegt, oh, da muss man dann in sich reinhören. Aber nicht auf die anderen, sondern eben auf sich selbst.
Genau, genau. Ich finde auch, es ist ja nicht nur der älteste Wunsch der Menschheit, überhaupt glücklich zu sein. Die Bibliotheken, die Buchhandlungen, die Ratgeber quellen alle über von Thematik zum Glück. Aber letztendlich ist es auch, wie Sie sagen, das wichtigste Thema, nämlich das Glücklichsein. Und das hat ja so viel mit uns selber zu tun. Ich sage immer, ja, wir sind alle letztendlich ja Unternehmer, ich AGs. Und wenn wir nicht uns um uns selber kümmern und unser Glück finden, wer macht es dann? Und bestmöglich frei zu sein von äußeren Umständen, sondern es in uns selber zu finden. Wenn wir anfangen beim Thema glücklich sein und das zur Maxime nehmen, was ich so inspirierend finde, wie Sie das auch sagen, dann fangen wir doch mal an mit dem Wort, wenn wir die Worte ich weiterführen. Was macht Sie aus, wenn Sie sagen, ich bin? Wir wissen, Sie sind Hans-Michael Strube, der Vorstandsvorsitzende der Salzland-Sparkasse. Wer sind Sie? Was würden Sie, wie würden Sie diesen Satz fortsetzen? Ich bin der Mensch so und so. Würden Sie da etwas herauskristallisieren?
Oh Mensch, das ist ja fast Folter, wenn man sich selber beurteilen soll. Das kann ich schlecht sagen.
Ein bisschen Selbstreflexion.
Wie bin ich? Also ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wie ich mich selber sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, wie man wirkt. Also es gibt ja immer einen Sender, das bin ich. Es gibt einen Empfänger, das sind die Menschen um mich drumherum. Und ich kann mir tausendfach einreden, wie ich bin. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt darauf an, wie ich bei den Menschen ankomme. Ich kenne ja ganz viele Menschen, die von sich Sachen in Anspruch nehmen, wo ich sage, die kann ich überhaupt nicht erkennen. Vielleicht bin ich dann zu blöd, aber vielleicht haben sie die auch gar nicht. Von daher würde ich den Gedanken nicht vom Ich ausgehen. Und weil ich glaube, wir sind keine Ich-Menschen. Wir sind keine Ich-Menschen. Wo ich Ihnen recht gebe, das ist diese, jetzt nehme ich das Wort doch, weil Sie es gesagt haben, Ich-AG. Also das würde ich auch anders ausdrücken. Ich glaube einfach, das Leben ist ein Spiegelkabinett. Und da kann man natürlich böse reingucken und dann gucken einen alle böse an. Oder man kann auch mal reinlächeln. Und nun ist das Spiegelkabinett leider ein bisschen verzögert. Also wenn Sie lächeln, lächeln nicht gleich alle anderen. Aber wenn Sie grundsätzlich im Leben fröhlich und wertschätzend sind und also über Wertschätzung diskutieren wir im Moment gerade wahnsinnig viel in unserem Unternehmen. Was ist Wertschätzung? Aber das ist so ein typisches Beispiel. Also Wertschätzung, ich komme jetzt einfach auf das Thema.
Ja.
Was macht mich aus? Man muss eben wie ein Spielkabinett wertschätzend sein, um Wertschätzung zu erfahren. Also wer durch die Gegend rennt und glaubt, die anderen schenken einem Wertschätzung und man selber kann ein Gesicht haben, als wenn man drauf geschlafen hat, dann wird das nix. Also dieses Spiegelkabinett finde ich besser als Ich-AG, weil dieses um sich selber kümmern, das haben wir jetzt schon genug. Ich glaube, man muss viel in die Gesellschaft reingeben und wird dann von der Gemeinschaft getragen. Und da ist eben nicht das Mittel zu sagen, ich trage mich selber, ich kümmere mich um mich selber, ich bin Ich-AG. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Ich glaube auch nicht, dass Sie es gerade so gemeint haben, aber das hört man eben doch oft. Jeder ist sich seines Glückes Schmied und was man alles hört. Und da glaube ich eben, nee, das stimmt so nicht.
Ja.
Ist ja auch nicht ohne Grund, dass ich Vorstand einer Sparkasse bin und nicht irgendwie Vorstand oder Abteilungsleiter oder Bereichsleiter einer Deutschen Bank oder Commerzbank. Weil der Sparkasse-Gedanke vor 200 Jahren eben genau darauf basiert, zu sagen, wir versuchen in einer Region, begrenzt auf die Region, wir dürfen gar nicht woanders, in die Region zu wirken, positiv zu wirken und hoffen darauf, das muss ich sagen, das ist das verzögerte Spiegelkabinett, dass die Kunden uns das wiedergeben und sagen, Mensch, es ist doch besser, wenn man also wenn die Sparkasse so ist, wie sie ist, dann möchte ich da auch Kunde sein. Und ich glaube, das kann ich auch auf jeden anderen Menschen übertragen. Also wenn ich so bin, dass die Menschen auch sagen, Mensch, mit dem bin ich gerne zusammen. Das ist ein fröhlicher Mensch. Wenn der reinkommt, dann ist das schön. Also man kann nicht immer fröhlich sein. Ich habe im Leben Sachen erlebt, die will kein anderer erleben. Aber so diese Grundeinstellung. Und dann glaube ich, ist eben, dann wird man getragen durch die Gemeinschaft, wenn man selber uneigennützig, jetzt habe ich gerade die Gänsefüßchen gezeigt, weil es ist natürlich doch eigennützig, es kommt nämlich später wieder, aber wenn man im Moment uneigennützig mit der Gesellschaft umgeht und zwar positiv umgeht, dann kommt das auch wieder mit ein bisschen Verzögerung.
Genau.
Und was mich ausmacht, ja, vielleicht, dass ich das weiß.
Es braucht also die Selbstreflexion im Außen. Ist das also denn so, wenn ein Mensch nur sein kleines, stilles Süppchen kocht, dass der den Blick für sich selber verliert, wie er an sich auf andere wirkt? Ist es also daher zwingend notwendig, dass wir in der Gemeinschaft sind? Oder ist es ja auch nicht so, dass der gesunde Egoismus, den ich ja bezeichne, oder wie wir es ja aus der Bibel kennen, zum Beispiel, wenn wir mal ein Bibelzitat dazu nehmen, ja, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Und da das Thema emotionales Konto, über welches wir ja im Vorfeld mal sprachen, redeten.
Ja, Sie machen ein bisschen viel auf einen Haufen. Das muss man einmal sortieren, weil Sie schmeißen immer so zwei, drei Sachen zusammen, wo ich nicht mit einverstanden bin. Jetzt muss ich muss einfach dazwischen grätschen.
Gerne.
Sie haben eben angefangen mit dem, muss man ein bisschen Egoist sein für sich selber oder braucht man die Gesellschaft, um gespiegelt zu werden? Da möchte ich eingreifen, bevor Sie zum emotionalen Konto kommen. Ich glaube, das ist beides richtig. Ich brauche mich selber. Also ich brauche Zeit mit mir selbst, um mit mir selbst zu sein. Das fällt schon wahnsinnig vielen Leuten unheimlich schwer. Um auch über mich selber, ich bin ja gläubiger Christ und da mache ich auch keinen Hehl draus, das hilft mir einfach wahnsinnig im Leben. Wenn Leute mich fragen, wie kannst du eigentlich immer so gut gelaunt sein oder dich kennt man gar nicht, du meckerst ja gar nicht groß rum oder meckern schon, aber schreist nicht und so. Ich sage, das ist ja alles im ältesten Buch, was wir haben. Ich brauche ja keinen großen Ratgeber. Wenn ich mich darauf besinne, dann weiß ich, dann habe ich eigentlich die Essenz. Die anderen klauen sich da ein bisschen was und machen es in bunte Bilder und beschreiben es anders und verkaufen es als ihre Idee. Eigentlich haben die Menschen vor 2000 Jahren schon gewusst, wo es in uns hapert und da steht schon ganz viel drin.
Ja.
Jetzt mache ich mal das für sich alleine sein. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich gehe einmal im Jahr pilgern. Immer so zwischen 2 bis 4 Wochen. Meine Frau ist da großartig und lässt mich auch weg. Und da bin ich immer alleine. Den ganzen Tag. Manchmal habe ich dann einfach 12 Stunden gar nicht geredet. Und diese Zeit brauche ich. Das ist meine Insel, weil ich dann wiederkomme und weiß, ich bin wieder gut mit mir. So will ich das mal wieder so sagen. Ich bin dann wieder bei mir. Ich habe mich dann wieder reduziert. Also ich bin nicht mehr gedrängelt vom Drumherum. Und du musst noch und hier noch. Und wann muss ich da sein und da sein. Sondern ich bin einfach ich sag's mal, brutal egoistisch, kompromisslos in dieser Welt und darf genießen, was ich genießen will und machen, was ich machen will. Und da finde ich zu mir. Also wenn ich da wiederkomme und komme wieder in die Sparkasse, da sind die Abteilungsleiter schon immer alle gespannt und mein Vorstandskollege Herr Ipsch, was da wieder so bei rausgekommen ist. Das ist sehr bereinigend, oder? TC-Gottesdienst. Meine Frau macht TC-Gottesdienste. Die heißen so, weil das ein bestimmter Gottesdienstablauf ist. Und in einem TC-Gottesdienst haben sie eine Schweigezeit. Also wir sind mittlerweile in unserer Kirchgemeinde bei so gut 20 Minuten. Also jemandem zu sagen, er soll sich irgendwo hinsetzen und 20 Minuten nichts tun und ruhen in sich, das können nicht viele. Also die am meisten fangen nach 5 Minuten an, Bonbon auszuwickeln, ein Taschentuch rauszuholen, mit den Füßen zu scharren, irgendwas. Also ich glaube, wir brauchen, weil wir dann anfangen, über uns selber nachzudenken und wir hören dann auf uns. Das brauchen wir. Das Zweite, was wir aber auch brauchen, ist eben auch die Gesellschaft, also das Widerspiegeln der anderen Menschen. Weil ich wirke ja nur, wenn ich gespiegelt bekomme, wie ich wirke. Ich kann ja nicht einfach nur senden. Das ist wie mit Ihrem Radio. Diese Aufnahme macht keinen Sinn, wenn sie keiner hört. Dann können wir sie lassen. Ja. Also müssen wir nicht fragen, muss man denn jetzt, was ist denn wichtiger, die Aufnahmen oder die Hörer? Das sage ich ja, was ist wichtiger, alleine sein oder in der Gesellschaft sein? Es ist beides. Und ich glaube, das ist eben ein Punkt, den machen sich nicht alle Menschen klar. Und ich merke einfach bei vielen Menschen, die unglücklich sind, dass sie sich das nicht klar machen. Dass es eben dazu gehört, alleine zu sein, für sich, über sich selber zu reflektieren. Also reflektieren, das hört sich so wichtig an. Einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich alleine bin. Da muss man sich gar nichts vornehmen. Ich muss einfach nur gucken, was passiert mit mir. Einfach mal gespannt und neugierig sein. Daraus was mitzunehmen, automatisch tut man, weil das nimmt man mit. Und dann eben wieder in einer Gesellschaft sein und da eben dieses Spiegelkabinett zu haben. So wie ich mich verhalte, so verhalten sich, ich sage immer wieder, zeitversetzt, auch die anderen. Hm. Und Sie hatten gerade gesagt, was ist wichtiger? Beides ist wichtig. Also wir brauchen das alleine sein und ich glaube, wir brauchen das zusammen sein. Wir merken ja in der heutigen Zeit, was uns fehlt.
Genau. Ich finde auch diese Balance, die Menschen, die nicht mehr das Alleinsein aushalten können, dieses All-Eins mit sich sein, genauso wie die andere Seite, die nicht mehr soziale Kompetenz besitzen und emotionale Intelligenz, mit anderen gut im Kontakt zu stehen, es muss beides gut trainiert und gepflegt, kultiviert werden. Und dieser Prozess, dieser mit sich selber Beschäftigung und Selbstreflexion, ja, das ist ein guter Prozess, finde ich, auch zur seelischen Gesundheit, einfach mal wieder alles sacken zu lassen, gerade in dieser Zeit dieser Reizüberflutung, dieser immensen vielen Informationen, die alle auf uns einwirken und dieser Druck, der ja doch auf uns gewissermaßen lastet, ist es wirklich wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und diesen Akku aufzuladen, ja, denn selbst die beste Maschine müssen wir aufladen und auftanken, ja, und nur dann können wir wieder die Energie rausholen, ja.
Ich glaube übrigens, Sie haben recht, also ich gebe Ihnen vollkommen recht, ich glaube nur, wir müssen eine Stufe vorher anfangen. Also das zu erkennen, dass das System Mensch so funktioniert, nämlich aus den beiden Polen, ich bin alleine für mich und ich bewege mich in der Gesellschaft, allein das zu erkennen, muss ja erstmal da sein, damit ich dann überhaupt übe. Weil sonst renne ich durch die Gegend und wenn ich das nicht erkannt habe, dass das beides wichtig ist, sitze ich beim Arzt und muss eine Viertelstunde warten und hole mein Handy raus und daddel auf irgendwas rum, damit ich nicht alleine bin, wenn ich nicht verstanden habe, dass das eigentlich ein Geschenk ist, dass ich jetzt, also warten fällt mir unheimlich schwer, es fällt mir fast schwer, das so zu sagen, aber ich übe das immer. Mhm. Wenn ich dann warten muss, mir wirklich sagen, dieses Warten ist jetzt eigentlich ein Geschenk, also ein Geschenk, mal nichts zu tun. Und auch nicht das Handy rauszuholen, das ist wahnsinnig schwer. Ich nehme es dann meistens gar nicht mit, weil sonst würde ich es doch rausholen. Ja. Also auch das kann ich ja gar nicht so richtig. Also ich nehme es dann meistens nicht mit, um es nicht rauszuholen. Auf dem Bus warten, auf dem Zug warten, im Zug sitzen, gibt es ja 1000 Möglichkeiten, wo man sagen kann, das ist jetzt die geschenkte Zeit für mich alleine.
Genau, diese Langeweile, diese Stille auch mal auszuhalten, ja, ohne dass irgendwelche Impulse auf uns einwirken, ja.
Also auch zu wissen, dass es notwendig ist. Genau. Das ist genauso wie bei der Ernährung. Ich will nicht abschweifen, aber zu wissen, dass Hunger für den Körper wichtig ist, lässt den Hunger anders ertragen, als zu sagen, oh, ich habe Hunger, ich muss was essen. Mhm. Einfach zu sagen, es ist wichtig, dass man Hunger hat am Tag. Einmal muss man Hunger haben und nicht immer gleich was rein essen. Und ich glaube, so ist es eben auch wichtig, dass man muss mal für sich alleine sein. Genau. Und in Gesellschaft.
Ja, um einfach auch das bessere Gefühl für sich und seine Bedürfnisse, für die seelische Verfassung und auch die körperliche Verfassung natürlich auch zu haben, ja. Genau. Wenn wir mit dem emotionalen Konto einmal weitermachen, wenn wir an diesem Punkt dann mal sind, worüber wir im Vorfeld ja mal ganz kurz sprachen darüber, um ein bisschen in dieser Sprache des Bankwesens und Co. zu bleiben. Die Menschen ziehen regelmäßig Kontoauszüge. So mache ich das auch. Ich gehe in einer ihrer Geschäftsstellen, ziehe mir die Kontoauszüge, um zu schauen, was ging ab vom Konto, was kam drauf, bin ich im Soll, bin ich im Haben, und investieren und machen uns da relativ viele Sorgen darum, dass etwas drauf ist, denn nur wenn das drauf ist, können wir natürlich auch etwas ausgeben und uns da etwas Gutes für tun. Wie sieht es aber mit unserem emotionalen Konto aus? Ziehen die Menschen ihrer Meinung nach auch dort, passt ja zu dieser Thematik, ist das Bewusstsein, die Achtsamkeit für sich selber da, oder nehmen wir da nur ständig von diesem Konto runter und merken gar nicht, wie stark wir da schon im roten Bereich sind? Und wie können wir besser etwas einzahlen, indem wir uns Freude schenken, dass das emotionale Konto anwächst? Glauben Sie, wir Menschen, es gibt ja arme Reiche, reiche Arme. Die kennen Sie mit Sicherheit, genau wie ich diese Menschen kennenlernte. Ich verfügte über eine Kundschaft auch, die jeden Monat sich die teuersten Stücke kaufen konnten, aber emotional leer waren und die das nur für einen kurzen Moment beglückte. Also wie weit kann das emotionale Konto der Menschen, auch speziell bei uns im Salzlandkreis, in welchem ja doch, es herrscht ja auch eine gewisse Konjunktur des Pessimismus und der Verdrossenheit und auch der Aggression in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie können wir wieder das emotionale Konto zusammen etwas besser füllen? Vielleicht auch durch diese Sendung mit.
Also erstmal, für Sie ist ja emotionales Konto nicht das emotionalisierte Sparkassenkonto, sondern das eigene Konto der Emotionen.
Genau.
Das verstehe ich, das habe ich anders verstanden in unserem Vorgespräch, aber das habe ich jetzt mitgenommen.
Ja.
Auch da, glaube ich, hilft es, sich Gedanken darüber zu machen, wie der Mensch eigentlich funktioniert. Ich weiß nicht, wie der Mensch funktioniert, aber ich mache mir immer mal Gedanken darüber, wie man funktioniert, wahrscheinlich ist das auch falsch, und wenn es ein echter Psychologe hört, der fasst sich an den Kopf und sagt, er sollte mal lieber Sparkassengeschäfte machen und nicht Psychologie. Aber man muss ja irgendwie durch dieses Leben kommen. Und ich glaube, dass wir üben müssen, dass wir ein Schüsseln in uns haben. Ich will das mal so sagen, so ein Bild, so Schüsseln in uns haben, die wir zu füllen haben. Und wenn die Schüsseln voll sind, dann laufen die über. Und vielleicht meinten Sie das vorhin mit Ihrem ein bisschen gesunden Egoismus. Also wenn man einen Menschen fragen würde, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann würden die immer sagen, meine Kinder oder meine Frau. Und das ist natürlich sozial dann auch angesehen. Also das ist auch so, muss man dann auch so sagen. Ja. Wenn man jetzt das mal so emotionslos sich anguckt, muss man eigentlich sagen, der wichtigste Mensch im Leben bin ich selber. Weil wenn ich ausfalle, geht es den Menschen um mich drumherum nicht so richtig gut. Wenn ich schlecht drauf bin, geht es den Menschen um mich drumherum nicht so richtig gut. Auch wenn ich sage, meine Kinder sind meine Wichtigsten und meine Frau, dann geht es denen auch nicht gut, wenn ich schlecht drauf bin. Also da muss man ja mal so ganz emotionslos gucken, wie sieht das aus? Mein Bild dazu ist, dass wir mit eigentlich so innerliche Schüsseln haben. Das ist vielleicht das emotionale Konto, was Sie meinen. Und wir müssen diese Schüsseln füllen, damit sie überlaufen. Und der Überlauf ist übrigens das, was im Spiegelkabinett ankommt. Also, ich gebe Ihnen dann da wieder recht. Jetzt schlage ich den Bogen zum emotionalen Konto und auch zu der Ich-AG. Ich muss natürlich meine Schüsseln füllen. Dafür bin ich selber verantwortlich. Und der Überlauf, den gebe ich ab. Ich kann auch beim anderen Menschen nicht an die Schüssel dran treten, damit sie überläuft, weil ich was abhaben will. Das geht auch nicht. Sondern ich muss auch die Schüssel bei dem anderen Menschen mitfüllen. Also, Beispiel, ich muss mit einem anderen Menschen eben wertschätzend umgehen. Und wenn er sich wertgeschätzt fühlt, also Wertschätzung heißt ja in der Kommunikation, den Wert des Menschen, nicht in Geld gerechnet, sondern das Wertvolle eines Menschen ständig in den Vordergrund zu stellen. Also wenn ich mit ihnen wertschätzend umgehe, dann stelle ich ihre Sache, die sie gut können, die wertvoll an ihnen sind, immer in den Vordergrund. Und das, was nicht so gut ist, immer in den Hintergrund. Das ist wertschätzender Umgang. Das machen nicht alle. Manche zettern dann und holen immer das Negative raus und erzählen den Menschen alles, was sie nicht können. Das ist nicht wertschätzend. Das ist ja verurteilend. Und wenn ich Wertschätzung möchte, dann muss ich eben wertschätzen mit den Menschen umgehen. Denn wenn ich sie wertschätze und sie haben das Gefühl, Donnerwetter, das ist einer, der zahlt auf meine Schüssel ein, dann läuft die über und dann kommt auch was wieder. Wenn ich zu Ihnen komme und sage, Sie könnten jetzt mal langsam anfangen, mich wertzuschätzen, dann wird Ihre Schüssel nicht überlaufen, dann kommt auch nichts von an. Das ist das mit dem Spiegelkabinett in verzögerter Form.
Ja.
Und dieses emotionale Konto, vielleicht meinen Sie das damit, diese Schüsseln zu haben, wo man sagt, ich muss das selber füllen, damit ich davon viel habe. Aber ich fülle es eben nicht ganz alleine. Von daher bin ich da nicht ganz so egoistisch, sondern ich fülle es eben über mich und über andere Menschen. Ich fülle es über andere Menschen, indem ich mit den Menschen so umgehe, wie ich möchte, dass sie mit mir umgehen, weil sie dann meine Schüsseln füllen. Kann ich das sagen? Ein bisschen kompliziert, aber Sie haben die Bibel zitiert.
Gutes Bild, ja.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja genau das. Also mach mit deinem Gegenüber, behandle den bitte auf der Schüssel, ich sag das mal so, wo du etwas vermisst, weil wenn du ihn auf dieser Schüssel voll machst, läuft er über und es kann in deine Schüssel kommen. Und weil wir gesellschaftliche Lebewesen sind, kann es eben nur über die Gesellschaft in meine Schüssel kommen. Und ich kann nicht Geld ansparen, damit meine Schüssel voll wird, sondern ich kann das Geld nehmen und kann das investieren in andere Schüssel, also in andere Menschen. Hört sich jetzt blöd an mit den Schüsseln, aber vielleicht kann man das Bild verstehen.
Wahnsinnbild, ja.
Kann das da rein investieren, damit die fremden Schüsseln überlaufen, weil ich dann da stehe und das auffangen darf.
Ja.
Und das haben wir natürlich verlernt, sondern das war das mit den Instrumenten. Wir gucken auf die Instrumente, also ein tolles Auto, ein tolles Haus, einen tollen Urlaub und allen erzählen, wie toll es mir geht. Das macht die Schüssel nicht voll. Das macht eigentlich nur arm. Dann wird die Schüssel leer von. Dann verbrauche ich das, was ich in der Schüssel habe. Und vielleicht meinen Sie das mit dem emotionalen Konto, dass ich also von mir aus wie im Spiegelkabinett auf die anderen zugehe und die erfüllen mich. Das ist ja das gesellschaftliche Miteinander.
Ja. Genau, diesen Menschen auch das positive Gefühl zu geben. Diese Begegnung mit ihm, mit ihr war wertvoll. Ja, dem anderen Menschen ein besseres Gefühl zu geben, dass er die Begegnung besser und geschätzter und fröhlicher, glücklicher verlässt, als er vorher war. Ja, also es war mir auch immer sehr wichtig, dass die Menschen, auch die speziellen Kunden natürlich wirklich das Geschäft oder die Begegnung mit mir glücklicher verlassen, als sie vorher eintrafen. Ja, dass ich ihnen ein besseres Lebensgefühl gebe. Und ich glaube, das ist ja so eine wertvolle Eigenschaft auch bei ihren Mitarbeitern etc., dass wir es schaffen müssen, andere Menschen wieder glücklicher zu machen. Es macht letztendlich so viel mit uns auch selber. Ja, also wir füllen uns sozusagen gegenseitig dann diese Schüssel, diese emotionalen Konten.
Ja, sie können sie sich nicht alleine füllen. Das ist ja das, was ich meine. Mhm. Sie können sich nicht alleine ihr Konto füllen. Deswegen bin ich da ein bisschen anders. Bei dem muss man ein Stück Egoist sein.
Ja.
Ich bin natürlich Egoist, wenn ich wertschätzend mit Leuten umgehe, damit sie meine Schüssel der Wertschätzung füllen, dann kann man wieder sagen, naja, das ist ja irgendwie, da ist ja ein Hintergedanke. Na, so geht das gesellschaftliche Leben. Ja. Und wenn ich pilgern gehe und wenn ich mich mit mir alleine beschäftige und wenn wir im TC-Gottesdienst sind, dann ist es ja genau die Aufgabe zu gucken, wie voll sind eigentlich meine Schüsseln an welcher Stelle und wo muss ich dran arbeiten. Aber nicht, indem ich irgendwo hingehe und sage, du musst mir noch was geben, mir fehlt was. Oder ich Geld spare, damit ich die Schüssel fülle. Oder ein Auto oder ein Urlaub, damit füllt sich keine Schüssel. Das ist alles nur Anstrich. Ja, sondern zu wissen, wo ist das, was mir fehlt? Was gebe ich in die Gesellschaft rein oder in meinen Freundeskreis rein, damit ich genau das wiederbekomme?
Genau. Und geht es Ihnen auch dadurch so, dass Sie auch, weil Sie diese Philosophie auch teilen, dass Sie sich überhaupt gar nicht mehr über Menschen ärgern können, die Ihnen aggressiv oder negativ entgegentreten? Sagen Sie sich, ja, diesem Menschen fehlt eventuell etwas in seinem emotionalen Konto, in seiner Schüssel, getreu dem Lutherspruch aus verkrampften Ärschen kann kein fröhlicher Furz kommen. Mhm. Ist es einfach so, dass nach dem Motto, wenn dieser Resonanzbogen, was der Mensch an Energie gibt, dass ich sage, hey, ich wünsche dem Menschen, der vielleicht im Straßenverkehr so aggressiv agiert, im Lebensmittelsupermarkt, in der Filiale etc., irgendwo in der Gesellschaft, dass ich sage, hey, gute Besserung, Friede sei doch mit dir, dir geht's gerade nicht so gut und ich versuche dich jetzt wieder etwas zu entspannen, dass auch du wieder glücklicher und fröhlicher handeln kannst. Haben Sie da auch eine Anti-Ärger-Strategie entwickelt oder können Sie sich auch über Menschen ärgern? Was macht Sie aggressiv?
Also ich kann mich auch über Menschen ärgern. Ich glaube, wenn im Autoverkehr so rein einer richtig aggressiv ist und Sie drehen das Fenster runter und sagen, Gott sei mit dir, dann kriegen Sie ganz schnell einen auf die Nase. Das kann Ihnen passieren. Vielleicht auch nicht.
Ja.
Ich unterscheide da zwei Sachen. Das eine ist, es gibt Menschen, die einfach nicht anders können. Ich sage mal, weil sie es einfach nicht anders gelernt haben. Da liegt ja ganz viel in der Erziehung und was ich erlerne in der Gesellschaft und was mit mir gemacht ist. Und ich möchte manche Verletzungen und manche Narben, die die Menschen auf der Seele haben, lieber nicht sehen. Weil es uns wahrscheinlich schwerfallen wird, das alles zu ertragen. Denn Menschen haben schon Schlimmes erlebt. Also da bin ich mir ganz sicher.
Genau.
In der Kindheit und überall. Und da können sie überhaupt nichts dafür. Da sind sie dann, die Menschen sind dann ein Stück verbogen, weil sie verbogen wurden. Und zwar schon in frühen Jahren. Und dann mit dann durch die Welt zu gehen, das ist schon besonders schwer. Uns in Deutschland ist es ja nicht so in, zum Psychologen zu gehen. Ich kann mir nur sagen, das sollte man eigentlich machen, so wie bei Zahnschmerzen zum Zahnarzt.
Genau.
Mhm. Um diese Verbiegung, wo man einfach sich auch von Schuld mal frei machen muss, aber man merkt, es klappt nicht richtig. Also ich bin in der Gesellschaft unterwegs und ich meine das eigentlich ganz gut. Ich verstehe gar nicht, warum der mich nicht versteht und ich kriege irgendwie Aggressionen wieder oder ich kriege irgendwie Ärger wieder. Das ist meistens das dann, was verbogen ist. Da kann ich ja jedem nur sagen, dann muss man sich mal Hilfe nehmen. Das ist ganz notwendig. Also habe ich auch schon getan, wenn ich mich hier outen darf. Genau. Nicht, weil ich verbogen war, sondern weil ich Sachen erlebt habe, die mich nicht verbiegen sollten. Und das ist übrigens auch gar nicht anrüchig. In Deutschland ist es ein bisschen komisch, in Amerika ist es
leider
normal.
Schade, ja.
Hat jeder seinen Psychologen.
Genau.
Über die Leute ärgere ich mich nicht, da bin ich eher bei ihnen, dass ich sage, das tut mir ein bisschen leid, da biete ich Hilfe an, nicht zu viel Hilfe, weil ich bin kein Psychologe, aber schon zu sagen, den Leuten wenigstens mal eine Erkenntnis zu geben, dass man da rangehen kann, wo die Verbiegung vielleicht liegt, das merkt man ja eigentlich alles, wenn man mit den Leuten umgeht, das kann man ja schon sagen. Wo ich mich wirklich drüber ärgere, sind Menschen, die wirklich Aggressionen aktiv, destruktiv in die Gesellschaft schmeißen. Es gibt ja Menschen, die sind einfach sensibler als andere. Das will ich mal komplett wertneutral sagen. Denn wir brauchen manchmal ein bisschen Leute mit dickerem Fell und wir brauchen eben auch sensiblere Leute. Und wir brauchen beide. Es gibt nicht die Sensibleren sind die Guten, weil die mit Wattebäuschen schmeißen oder die Brutalen sind die Guten, weil die den Hirsch erlegen, sondern wir brauchen eben beide. Eine Gesellschaft läuft eben damit wie eine Portfoliostrategie in der Sparkasse. Man braucht eben von ganz vielen was und das ganz viele gemeinsam macht dann ein ganzes Gut. Dafür müssten wir erstmal erkennen, dass wir alle zusammengehören. Das wäre ja schon mal eine tolle Erkenntnis. Gesellschaftlich gehören wir übrigens alle zusammen. Die Gesellschaft ist nur so gut, wie wir die Gesellschaft gemeinsam machen. Die ist nicht, wenn sie so ist, wie ich es will, weil wenn die Gesellschaft so wäre, wie ich es will, dann wären ja alle so wie ich, dann wäre die ganz schön verkümmert. Die Gesellschaft an sich. Würde mich natürlich freuen, wenn meine Grundeinstellungen sich auch in der Gesellschaft irgendwo wiederfinden. Das ist schon klar. Genauso wie ein Unternehmen natürlich nicht läuft, so die Sparkasse läuft ja nicht so, wie ich das will. Das kann ja gar nicht sein. Wir sind 480 Leute auf 46 Geschäftsstellen. Mir schreiben dann immer Leute, ob ich wüsste, was in meiner Sparkasse, ist natürlich auch nicht meine Sparkasse. Ich bin auch nur angestellt und die Sparkasse läuft natürlich so gut, wie wir als Gesamtmannschaft diese Sparkasse leiten und so wie wir mit den Kunden umgehen und die Kunden mit uns umgehen. Und da kann ich zwar Rahmenbedingungen setzen, aber ich bin da nicht für alles verantwortlich, genauso wie für die Gesellschaft. Nicht einer für alles verantwortlich ist, auch nicht Angela Merkel. Und da eben zu sagen, diese Portfoliostrategie, wir haben eben Leute, die haben dickeres Fell und wir haben sensiblere Leute und wir brauchen sie alle, um vernünftig zusammenzuleben. Aber es gibt da noch so diese dritte Art, die sich über irgendwas geärgert haben, wo ich am liebsten einen Euro hinwerfen möchte und sage, pass auf, nimm eine Parkuhr, der kannst du das alles erzählen. Das will hier jetzt gar keiner wissen. Wenn sich einer so richtig geärgert hat und eigentlich gar nicht irgendeine Verbogenheit aus der Kindheit oder sowas, vielleicht ist die Reaktion vielleicht aus irgendwas entstanden, das weiß ich nicht. Aber einfach so rausplauzen und einfach Menschen verletzen. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, das Handeln zu verurteilen, aber nie den Menschen, weil uns das einfach nicht zusteht. Also jeder Einzelne ist ja ein wertvolle, ich sage mal ein Stradivari Gottes, also jeder Mensch ist ja unheimlich wertvoll. Es steht uns überhaupt nicht zu, Menschen zu beurteilen oder zu verurteilen. Also das dürfen wir auch gar nicht. Jetzt sagen die Leute mir dann, ja, mein Beurteilungssystem, ja, da kann ich nicht den Menschen beurteilen, da beurteile ich natürlich nur sein Tun. Ich darf natürlich immer das Handeln eines Menschen kritisieren, aber ich darf deswegen nicht den Menschen angreifen und das ist auch etwas, was wir in der Gesellschaft irgendwie komplett verloren haben. Wenn dir einer was sagt, dann machen wir daraus gleich einen schlechten Menschen oder einen guten Menschen oder, also das Wort Gutmensch, das war für mich dann wirklich so die Höhe, als ich das gehört habe, wo ich sage, also wie verblendet muss man sein, um so einen Menschen und seine Taten zu vermischen? Also ich kriege ja als Christ oft die Frage, ob der liebe Gott denn auch einen Mörder mag. Mhm. Ja? Mag der denn auch einen Mörder? Ja, mag er. Natürlich mag der auch einen Mörder, weil er jeden Menschen liebt.
Alle Menschen, richtig.
Und zwar alle Menschen. Und zwar bedingungslos. Und bedingungslos heißt ohne Bedingungen. So wie ich meine Kinder liebe. wo ich immer sage, die könnten eigentlich machen, was sie wollen. Also im Tun. Dann kriegen sie schon richtig Ärger, wenn sie was Falsches machen. Aber lieben tue ich die bedingungslos. Und nun haben nicht alle die Erfahrung gemacht, von ihren Eltern bedingungslos geliebt worden zu sein. Dann sind wir wieder bei den Verbiegungen. Da müssen wir vielleicht jetzt nicht gleich wieder drauf eingehen. Aber wenn Leute eben einfach aggressiv was raushauen, da werde ich wahnsinnig, weil sie damit Aufmerksamkeit wollen oder sagen wollen, dass sie Recht haben. Oder und so geht eben die Gesellschaft nicht. Die Gesellschaft ist ein Zusammenleben von ganz, ganz vielen verschiedenen Meinungen, von ganz, ganz vielen verschiedenen Können, von ganz, ganz vielen verschiedenen Umgang, von ganz, ganz vielen verschiedenen Typen. Das macht die Gesellschaft aus. Und diese Akzeptanz zu haben, dass wir alle individuell und einzeln sind und wirklich individuell sind, das ist das Erste. Und das Zweite, dass wir natürlich uns die Karten legen müssen über das, was sie tun, was ich tue und dann auch ganz klar kritisieren, wenn jemand etwas tut, was nicht in Ordnung ist, muss ich sagen, ich muss es nicht so sagen, aber vom Wertschätzen gedacht, du bist ein ganz wertvoller Mensch, aber was du da gemacht hast, geht mir total auf den Sack. Und dann kommen wir plötzlich in eine Diskussion, wo wir wertschätzen, sogar wertschätzend uns mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen können. Das haben wir komplett verlernt irgendwie. Also, naja, komplett nicht, aber in ganz großen Teilen. Da wird dann geschrien und Leute zusammengebrüllt und bedroht und immer wieder auf den Menschen. Eigentlich ist das ja total kleinkariert. Also damit beweist man schon, dass man es eigentlich nicht verstanden hat. Und Handeln dürfen wir kritisieren. Wir dürfen das Handeln von einem Sparkassenvorstand kritisieren, von einem Schaffner, von einem Politiker. Das dürfen wir richtig kritisieren, also richtig hart. Wir dürfen auch sagen, dass es gut ist, aber wir dürfen es auch kritisieren. Ja. Aber wir müssen den Menschen komplett ausklammern.
Dieses Schleifen, genau, dieses Kritisieren, Schleifen, es tut ja durchaus auch weh. Es ist ja, ich sehe auch das Sinnbild, jeder ist von uns ein Diamant. Und Sie brachten gerade so schön wieder dieses Wort, dieses Sinnbild, die Stradivari Gottes mit ins Spiel, über welches wir uns in einem Gespräch schon mal unterhielten. Wir sind ja letztendlich alle sozusagen wie ein riesengroßes Puzzle und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass es ein schönes gesellschaftliches Gesamtbild auch ergibt. Und die Diamanten müssen auch geschliffen werden, mehr und mehr, damit sie zum Strahlen kommen. Aber viele Menschen, genau, die haben nicht mehr diesen Mut dazu, dieses Schleifen über sich ergehen zu lassen und nehmen sich diese Kritiken vielfach nicht mehr an und sagen, ich bin so dieser Klotz, dieser Stein mit Eckenkanten, so wie ich bin, und versuchen nicht mehr, das für sich als Puzzlestück hinzuzunehmen, dass sie sagen, hey, ich entwickle mich daraus auch weiter.
Jetzt können wir gleich mal üben, sehe ich komplett anders.
Sehen Sie das anders, dass viele anders. Menschen das doch mit sich machen
Nein.
lassen?
Nein. Sich anders, weil der Mensch ist ein Diamant, den brauchen Sie nicht schleifen. Wie er sich verhält, das kann man üben. Also sein Verhalten zu üben, das muss man machen. Sie brauchen keinen Diamanten schleifen. Der Mensch ist an sich, wenn er auf die Welt fällt, dann ist er schon ein strahlender Diamant.
Oder die Stradivari Gottes.
Oder die Stradivari Gottes. Genau. Ist das schon. Ja. Sie brauchen keine Menschen schleifen. Aber es ist schon notwendig, den Leuten Verhaltensregeln zu geben. Also, wie verhalte ich mich in dieser Gesellschaft, wo wir, finde ich ein schönes Bild, alle ein großes Puzzleteil sind und wir sehen nicht alle gleich aus, wir sind alle einzeln, aber ganz wichtig, um diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und ich möchte da vielleicht passt es auch in die heutige Diskussion über Corona mal mit rein,
Gerne. Wenn
ich das Thema mal ansprechen darf, weil mir das einfach ganz wichtig ist. Wir sind alle Diamanten, wie wir auf die Welt gekommen sind, und wir haben auch alle Freiheit, und ich bin sehr enttäuscht über die Rufe und über das, was im Moment gerade in der Gesellschaft in der Pandemie passiert. Weil ich glaube, wir durchmischen wieder Sachen und bringen Sachen durcheinander. Also wir haben zwei verschiedene Arten von Freiheiten. Das eine ist meine ganz persönliche Freiheit. Also was tue ich und was lasse ich? Und diese persönliche Freiheit ist ein unheimlich hohes Gut. Das ist geschützt bei uns und das will ich um Gottes Willen niemanden nehmen. Jeder darf sich persönlich für seine Sachen entscheiden. Und dann gibt's noch eine zweite Freiheit. Und das ist die Freiheit des Puzzles, also die Freiheit der Gesellschaft, eine gesellschaftliche Freiheit. Also wie frei wollen wir uns eigentlich als Gesellschaft verhalten? Also ja, und wie geht denn gesellschaftliche Freiheit? Und gesellschaftliche Freiheit geht in der Regel so, dass man sich Regeln gibt, an die halten sich in der Gesellschaft alle und damit wird die Gesellschaft frei. Um mal von Corona und Impfen wegzukommen, wir machen es mal mit dem Straßenverkehr. Irgendwann vor 120 Jahren sind die Autos erfunden worden, da durfte jeder Auto fahren. Und dann waren es so viele, dass die irgendwann gesagt haben, so, wir machen jetzt eine Führerscheinpflicht. Da haben wir natürlich nicht die persönliche Freiheit beschnitten. Jeder darf sagen, ich mache einen Führerschein. kostet sogar noch Geld, oder ich mache keinen Führerschein. Das ist eine ganz persönliche Freiheit. Und wenn ich auf 10 Hektar Land im Harz oben wohne, tue ich nicht, wenn ich das wohnen würde, könnte ich mir ein Auto kaufen und könnte keinen Führerschein machen, frei entscheiden und fahre auf meinen 10 Hektar Land einfach frei rum. Muss ich nur im Wald wohnen. Wenn ich mich aber in der gesellschaftlichen Freiheit, nämlich mit dem Auto von A nach B bewege, dann gibt es eine Führerscheinpflicht, weil die gesellschaftliche Freiheit nur funktioniert, wenn 4 an der Kreuzung stehen oder 2, dass die Schilder lesen. Weil die persönliche Freiheit, ich fahre jetzt los, wenn die sich beide rausnehmen, geht die gesellschaftliche Freiheit nicht, dann kommt keiner voran. Und im Autoverkehr ist es eben auch so. Im Autoverkehr darf niemand ohne Führerschein fahren. Dann geht ihm die gesellschaftliche Freiheit verloren. Und das ist vollkommen normal. Das machen wir seit über 100 Jahren so. Und wenn Sie ohne Führerschein in der Gesellschaft fahren, dann kriegen Sie von der Polizei einen drauf, weil das geht nicht. Sie gefährden dann Menschen. Wird mir gesagt, naja, Führerschein und Autoverkehr ist vielleicht ein schlechtes Beispiel zu Corona, weil man beim Fahren natürlich andere gefährdet, beim Impfen nur sich selber oder auch nicht. Ich sage, es stimmt natürlich auch wieder gar nicht, zu kurz gedacht, denn die Intensivbetten sind ja voll, überwiegend voll von Menschen, die meinten, es betrifft sie nicht. Also die sich die persönliche Freiheit rausgenommen haben, sich nicht zu impfen. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder Kritik, es gibt auch Leute, die können sich nicht impfen lassen, die sind allergisch gegen den Impfstoff. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das sind so wenige, für die müssen wir einfach gesellschaftlich besondere Sachen finden. Ich glaube, die werden auch immer aufs Schild geholt, damit die andere, die sich nicht impfen lassen wollen, dann sagen können, also denkt bitte auch an die. Es muss sich keiner impfen lassen. Es hat jeder die persönliche Freiheit, sich impfen zu lassen oder nicht. Es hat jeder die persönliche Freiheit, einen Autoführerschein zu machen oder nicht. Aber ich glaube, wir können dann auch nicht sagen, die gesellschaftliche Freiheit möchte ich trotzdem voll in Anspruch nehmen, obwohl ich mich nicht an die gesellschaftlichen Regeln halte. Machen wir uns nichts vor, wenn es 11.800 Euro kostet, einen von einem Krankenhaus ins andere zu fliegen, dann zahlt das ja die Gesellschaft. Das heißt, die Entscheidung, oder es müsste einer sagen, ich lass mich nicht impfen, das zahle ich selber. Oder ich zahle 300 Euro pro Krankenhaustag. Sollte ich wegen Corona ins Krankenhaus kommen, zahle ich 300 Euro am Tag selber. Oder 1.000 kostet, glaube ich, so ein Intensivplatz oder 1.500, keine Ahnung. Das machen wir nicht, sondern wir machen die Freiheit, die eigene Entscheidung, also ich bin geimpft, wenn ich jetzt von ich rede, meine ich jetzt so gesellschaftlich, weil ich keinem zu nahe treten will. Aber wir glauben, dass unsere persönliche Freiheit es ist, die gesellschaftliche Freiheit, die Regeln der gesellschaftlichen Freiheit nicht einzugehen. Und ich möchte einfach, dass wir die Diskussion in dieser Gesellschaft mal anfangen zu sagen, jeder darf seine persönliche Freiheit, ob er sich impfen lässt oder nicht, in Anspruch nehmen, Führerschein machen oder nicht, in Anspruch nehmen. Aber wenn er die gesellschaftliche Freiheit haben möchte, dann muss er sich an die gesellschaftlichen Regeln halten. Sonst funktioniert eine Gesellschaft einfach gar nicht.
Ja.
Und das, finde ich, müssen wir viel emotionsloser diskutieren. Also wirklich viel emotionsloser.
Auf der Sachebene.
Ja.
Ja, genau.
Und auch diese persönliche Freiheit, da fand ich immer toll, dass Herr Michelmann, die Reaktion von Herrn Michelmann auf die Kerzen vorm Rathaus.
Ja.
Wo ich sage, der hat's verstanden. Der weiß, es gibt eine persönliche Freiheit. Ich habe ein Demonstrationsrecht. Das steht mir zu. Das darf ich. Der sagt, solange das alles legitim ist, ist alles in Ordnung. Dürfen die auch. Und es gibt auch die persönliche, habe ich jetzt dreimal gesagt, Freiheit impfen oder nicht impfen. Ja. Alles vollkommen in Ordnung. Ich fand seine Reaktion großartig.
Ja. Und er sagte, wir sind ein Rechtsstaat, solange Recht und Ordnung auch eingehalten wird. Ja,
alles richtig.
Ganz prima, genau.
Alles richtig.
Genau. Richtig, ja, das ist gut, dass Sie das mit haben einfließen lassen. Das symbolisiert sehr viel und man kann es sehr gut übertragen mit dem Thema gesellschaftlicher Freiheit, persönlicher Freiheit, ja, wie wir uns bewegen und selber, ja, unseren Kopf, unsere Meinungen, Wünsche, Bedürfnisse erfüllen können und dadurch auch andere nicht gefährden und auch deren Bedürfnisse mit berücksichtigen, ja.
Und wenn wir diese Trennung nicht haben, dann fressen wir uns in der Argumentation fest.
Ja.
Es gibt dann fangen wir an zu schreien, also dann, wir fressen uns dann fest. Diese Trennung, was ist meine persönliche Freiheit und was die gesellschaftliche Freiheit und was nehme ich in Anspruch und bin bereit, was dafür zu tun? Denn da fällt ja nichts vom Himmel.
Oh.
Ja. Und das finde ich, diese Diskussion würde ich unheimlich gerne eröffnen, weil die würde auch uns selber gut tun und viel Aggressionen aus dem nehmen. Sie haben vorhin gesagt, die Gesellschaft ist aggressiver geworden. Ich glaube, das sind alles so, deswegen war ich vorhin auch da zu sagen, man muss es, glaube ich, erstmal als Gesellschaft erkennen, bevor man dran arbeiten kann. Und ich glaube, dieser Erkenntnisprozess, da machen wir noch nicht so viel. Also wenn, ich kenne Leute, die sich nicht impfen lassen möchten und für mich ist ja auch nicht ein Impfgegner immer gleich ein Schlimmer. Ich finde das manchmal sogar verständlich, wenn einer sagt, mir ist das, ich bin da noch nicht so informiert, ich habe noch ein bisschen Angst davor, das ist für mich noch schwierig zu fassen und ich möchte mich noch impfen. Das heißt, da habe ich volles Verständnis für. Wirklich, da habe ich wirklich volles Verständnis, wo ich keine Verständnis für habe, wenn mir einer erzählen will, da wird ein Chip eingepflanzt und wir sind ferngesteuert. Also da kann ich nichts mehr anfangen.
Ja.
Und wir müssen als Gesellschaft über die Diskussion natürlich auch hinbekommen, dass jeder, der sich bis heute dazu entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen, auch ohne Gesichtsverlust dann irgendwann sagen kann, jetzt haben sich die Fakten so geändert, für mich hat sich das jetzt so dargestellt, nach einem Jahr, wir haben 7 Milliarden Impfdosen verimpft und so weiter und ich habe darüber nachgedacht, über gesellschaftliche Freiheit, über persönliche, ich möchte jetzt doch machen, dass man, dass wir auch nicht als Gesellschaft sagen, ach, jetzt kommen sie doch, also sowas können wir alles gar nicht gebrauchen, sondern wir müssen gemeinsam mit der Gesellschaft gehen und sie waren schön bei dem Puzzleteil, da gehört auch zu, dass wir nicht alle gleichzeitig losrennen.
Mhm.
Ja, wir brauchen Leute, die zögerlich sind, auch gesellschaftlich. Und wenn wir selber welche sind, die eher vorwegrennen, dann müssen wir akzeptieren, dass manche Leute auch etwas später gehen. Ich wäre nur sehr froh, wenn alle irgendwann losgehen, damit wir wieder gesellschaftlich auf einen gemeinsamen Weg kommen.
Mhm.
Und ja, ich diskutiere ja viel mit Menschen, die sich eben nicht impfen lassen, weil wir als Unternehmen ja die 3G haben und dann müssen die morgens getestet werden. Das ist logistisch natürlich ein Aufwand, jetzt noch für Arbeitnehmer, zukünftig für die selber, um zu sagen, ich möchte einfach, dass man, ja, ohne dass man als wortbrüchig oder als Umfaller oder als gilt, einfach sagen, man hat ja auch die Möglichkeit jetzt zu sagen, jetzt lasse mich impfen. Ja. Es ist soweit. Ne? Ich bleib dabei, gesellschaftlich dürfen sich nicht alle gleichzeitig impfen lassen. Wir müssen das alles nacheinander machen.
Genau, eins nach dem anderen.
Und wir müssen auch nicht alle gleich schnell sein.
Ja. Und jeder hat ja das Recht auf die eigene Meinung, ja, aber nicht auf eigene Regeln. Ja, sonst wären wir nicht dieses gut funktionierende Uhrwerk, ja, oder dieses Puzzlestück, wenn jeder da selber ticken würde, so wie er gerade ticken möchte, dann würde ja vieles durcheinander kommen und wir wären nicht im gesunden Rhythmus des Lebens, ja, und auch für sich persönlich im gesunden psychischen Funktionieren. Und
vielleicht ein letztes noch dazu. Wir haben ja vorhin gesagt, man braucht das Alleine sein, das ist ja auch die persönliche Freiheit, das Alleine sein, wo ich gesagt habe, wenn man alleine ist, ist man eben kompromisslos. Aber wir brauchen eben auch das gesellschaftliche Zusammensein.
Ja.
Und das sind eben, wie Sie sagen, die gleichen Regeln.
Ja.
Und das gesellschaftliche Leben funktioniert nur, wenn wir uns gleiche Regeln geben und uns nicht alle auf einmal, aber wir diesen Wertekonsens haben, dass wir auf diese Regeln alle versuchen, wirklich zuzusteuern, ernsthaft auf die Regeln zuzusteuern.
Genau, sehr gut, ja, genau, gut gesagt. Und diesen Diskurs, den wir auch brauchen, diese Streitkultur, diese positive, wie wir mit Krisen umgehen, mit Fehlern, die ich als Wachstumschancen gerne auch bezeichne, was Sie ja, glaube ich, im Unternehmen auch umsetzen, so las ich auch in einem Artikel, lieber einmal falsch gemacht und sich dafür entschuldigt, als 100 Mal nach Erlaubnis zu fragen. Das ist, glaube ich, auch einer Ihrer Teile der Unternehmensphilosophie.
Lieber einmal um Entschuldigung bitten, als 9-mal um Erlaubnis.
Genau, so wunderbar. Ja, richtig. Ja. Und auch, wie gesagt, dass wir wieder den Diskurs finden und auch über Themen, bei denen wir unterschiedlicher Ansicht sein können, auf fairer Weise, ja, wertschätzender, wohlwollender Weise miteinander alle ins Gespräch kommen. Ohne gleich dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben, denn die Welt ist ja so bunt und unsere Persönlichkeit letztendlich auch. Und da können wir gegenseitig doch alle so viel miteinander profitieren, wenn wir wirklich miteinander gut im Gespräch bleiben, ja. Und ich denke, das sehen Sie auch so, einer der größten Beziehungskiller, egal wo, in welcher Beziehung, ist ja, wenn nicht mehr gut miteinander geredet werden kann, ja. Wenn die Fronten so sehr verhärten, dass kein guter Austausch mehr erfolgt, kein guter Wortwechsel, Gedankenaustausch, ja. Und beachten wir vielleicht alle auch zu viel, das, was nicht funktioniert, das, was schlecht ist. Es gibt ja so dieses triviale, einfache psychologische Grundgesetz, Beachtung schafft Verstärkung, Nichtbeachtung schafft Befreiung. Und es gibt ja bei Ihnen auch im Unternehmen dieses herrliche Sinnbild für diese Lotterie, PS-Lotteriesparen, nämlich diesen Glückspilz. Und wenn wir diesen Pilz einmal symbolisch auch sehen in der Natur, biologisch, wächst ja der Giftpilz mit dem Glückspilz in Anführungszeichen mit dem wohlhaft, schmackhaften, guten Pilz, Speisepilz zusammen. Und man sagt ja so ganz einfach, der schmackhaft und nahrhaft für uns ist, der zieht sich das Gute aus der Umwelt. Die guten Stoffe, die uns auch selber gut tun und verstoffwechselt werden können, während der Giftpilz sich auf diese Giftstoffe konzentriert. Können wir jetzt mal ganz grob das übertragen auf die Menschen, dass wenn wir zu viel das Negative beachten und immer das hochkochen und zu sehr emotionalisieren, uns selber dadurch vergiften und zu diesen Menschen werden, die dann laut werden, die schreien, wie Sie sagen, und nicht mehr dieser schmackhafte, geschmeidige, nahrhafte Pilz für andere sind?
Ja, man braucht natürlich auch nicht nur schmackhaftige und geschmeidige Pilze. Also mit der Auseinandersetzung durch Reibung entsteht Hitze und Hitze braucht man natürlich, weil es echt Energie ist, uns nach vorne zu bringen. Wir waren vorhin bei der Wertschätzung. Also Wertschätzung heißt ja für mich wirklich, das Wertvolle eines Menschen immer im Vordergrund zu halten. Ja, dass man da wirklich, und ich glaube, das ist eigentlich das schon. Und ich weiß jetzt nicht, ob man, ja, man kann sich selbst verbittern. Das ist natürlich eine tolle Frage, ja. Vielleicht kann man sich auch selbst verbittern, indem man sich genau darauf konzentriert, was eigentlich nicht so gesund ist. Nun, warum auch nicht nur weichgespülte Leute durch die Gegend laufen haben, die tanzen und schreien und sich freuen. Also wir müssen ja auch gesellschaftlich vernünftig miteinander umgehen. Und es gibt auch schwierige Entscheidungen zu treffen und es gibt ja auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube schon, es macht viel aus, auf was man sich konzentriert. Mir hat mal jemand ein großes DIN A4 Blatt gezeigt und hat dann gesagt, was siehst du? Und habe gesagt, ein weißes Blatt. Das ist cool. Dann hat es weggenommen und hat einen schwarzen Punkt drauf gemalt und hat gesagt, was siehst du jetzt? Und da habe ich gesagt, einen schwarzen Punkt. Und da gesagt, siehst du, das ist dein Problem. Das ist übrigens immer noch ein großes weißes Blatt, ist es nur ein kleiner schwarzer Punkt drauf.
Genau.
Und es ist natürlich immer die Frage, auf was man sich konzentriert. Und das ist auch schwer, weil negative Emotionen treffen uns natürlich viel besser. Ja, also wenn ich, also ich stelle mir so vor, habe mir früher schon vorgestellt, so die guten Nachrichten. Also ich bin ja Zeitleser und da gibt es dann so die gute Nachricht, wo mal was steht, was schön ist. Und wir haben einfach gelernt, dass die schlechte Nachricht verkauft sich halt besser.
Ja.
Ja. Und deswegen, auch wenn so Kollegen reden, das kenne ich noch, als ich noch mit Kollegen eher so in der Pause beim Rauchen stand. Ich habe auch mal geraucht, das ist schon ganz lange her. Natürlich ist eine reißerische Nachricht dann immer besser, als wenn man erzählt, Mensch, ich habe heute Nacht so gut geschlafen und ich habe gut gefrühstückt und freue mich, dass ich hier bin. Da dreht ja einer die Augen und sagt, was ist mit dem los? Sondern wenn man gehört hat, dass der mit dem oder der hat das, so sind wir Menschen ja gesellschaftlich miteinander unterwegs. Vielleicht ist es ja auch die Natur des Menschen, dass wir das gerne mögen, sonst hätte es sich vielleicht nicht so rauskristallisiert. Aber da eben mal gegen anzugehen, das glaube ich ist wichtig. Und ich habe auch manchmal Lust, über Menschen zu lästern. Also wenn ich mit meiner Frau im Urlaub bin und wir sitzen irgendwo, dann machen wir, das darf ich gar nicht sagen, weil das passt überhaupt nicht zu meinem Menschenbild, aber es tut dann irgendwie auch mal wieder gut. Ja, aber damit vergiften wir dann nicht Gesellschaften und erzählen das 100 Leuten, sondern wir sind dann für uns und nutzen das einfach, aber versuchen damit eben nicht einen Schaden anzurichten.
Im Rahmen des gesunden Austauschs und auch für sich zur auch wieder mit Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ja, kann man das auch durchaus mit einfließen
lassen. Ja, und weil es einfach auch Spaß macht manchmal.
Genau, genau. Ja, davon leben ja ganze Branchen auch, ja. Ganz genau. Richtig. Wir sind kurz vor Sendeschluss. Wir wollen ja nachher noch einen sehr schönen Musiktitel spielen und vielleicht mal noch ein paar kurze Fragen mit kurzen Antworten. Wir waren ja gerade dabei, Beachtung, Verstärkung. Welche Persönlichkeiten begeistern Sie am meisten? Was gibt es für, nicht nur jetzt vielleicht gerade aus der aktuellen Zeitgeschichte, aus dem Zeitgeschehen, sondern generell, was sind so vielleicht zwei, drei Persönlichkeiten, wo Sie sagen, das sind für mich Leuchttürme? Haben Sie da welche parat?
Ich habe eigentlich nicht eine Persönlichkeit als Leuchtturm, sondern besonderes Handeln. Also wo ich Leute sehe, wo ich sage, Mensch, wenn du das mal irgendwann in so einer Situation hinkriegst, das wäre schon toll. Und da will ich jetzt auch gar, da gibt's hunderte von Beispielen, wo ich Leute sehe und sie einfach nur bewundere dafür, mit wie viel Mut, also wirklich Mut, sie Entscheidungen treffen. Ohne zu wissen, ob die Entscheidung in dem Moment wirklich die richtige ist oder die falsche.
Ja.
Dass natürlich dann später die postmortalen Klugscheißer kommen und erzählen, es war eigentlich die falsche Entscheidung. Die waren nur in dem Moment nicht da, als die Entscheidung zu treffen war. Da bin ich wirklich ganz fasziniert. Also was mir jetzt so aktuell, was fällt mir da ein? Als Angela Merkel 2015 entschieden hat, die Flüchtlinge reinzulassen, ja, da habe ich einfach nur den Hut gezogen und gesagt, was, also den Mut und diese, die Kraft, dieses in einer solchen Situation zu entscheiden, das ist wirklich, das ist für mich allerhöchste Schule. Das ist für mich wirklich ganz besonders. Es gibt aber im Kleinen ganz, ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden. Und jetzt kann man auch im Nachhinein 2021 sagen, war es jetzt richtig oder falsch? Ich halte es für richtig, andere halten es für falsch. Könnten wir eine gute Diskussion drüber führen, was Angela Merkel da entschieden hat. Aber überhaupt so mutig zu sein, etwas, also im Hudson River zu landen. Da sagt dann ein Pilot, naja, das lernt man, also in der Ausbildung lernt man das, im Notfall macht man das. Aber den Mut, das zu tun, das ist ein Hammer. Oder als 2001 die Flugzeuge in Amerika, als wir diesen Anschlag 9/11 hatten, dass die aufgestanden sind im Flugzeug und haben das Flugzeug, in dem sie selber gesessen haben, zum Absturz gebracht, damit es nicht als menschliche Flugbombe genutzt werden kann. Wo ich sage, da muss ja, ich stelle mir die Situation dann auch vor, da ist so eine Kabine, da muss ja einer aufstehen und sagen, wir machen das jetzt. Also alle wollen's, es ist ja wie beim Verkehrsunfall, alle sind da, alle wollen helfen, aber es muss eben einer da sein, der sagt, du mit der gelben Jacke rufst die Polizei, du gehst dahin, du machst das Dreieck, du kümmerst dich um den, du zählst und du rufst an. Mhm. Einer muss da sein, der muss das tun. Und diese Entscheidung zu treffen und dann auch zu wissen, ey, vielleicht kommt hinterher einer und sagt, es war falsch. Ja, da müssen wir dann mit leben, da müssen wir dann auch drüber diskutieren, ob man das überhaupt darf. Aber, also hinterher zu kommen, wenn man an der Stelle nicht war, das fasziniert mich an Menschen. Und da gibt es im ganz kleinen Leute und da gibt es, also im Supermarkt, wo einfach jemand angebrüllt wird und einer hingeht und sagt, ey, so geht man nicht mit Menschen um. Auch das fasziniert mich. Und das bringt mich immer dazu zu sagen, das möchte ich eigentlich auch in der richtigen Stelle mal, nicht mal, ich glaube, es gibt schon viele mutige Entscheidungen, die wir auch treffen, aber das fasziniert mich an Menschen. Also ich bin nicht an einer Persönlichkeit, ich bin so mehr an dem, wie die Leute sind. Also Sie wollten eine kurze Antwort, tut mir leid.
Aber wunderbar, schön, weil das passt auch zu dieser Thematik. Also Sie wertschätzen und lieben ja generell, denke ich, auch Menschen. Ich sage ja immer, Menschen, die Menschen lieben, sind die glücklichsten auf der Welt. Und Armut hat auch viel damit zu tun, mit arm an Mut zu sein. Nämlich also mögen Sie Menschen sehr, die auch Mut haben zu Entscheidungen, die was riskieren, ohne auch manchmal zu wissen, wohin führt sie das. Lieber diese Menschen, die auch mal gescheitert sind und Blessuren mit sich tragen. Und ja, das finde ich auch. Ja, es braucht wieder Mut, sich einzusetzen für gewisse Dinge in der Gesellschaft. Ja.
Also das muss ich jetzt als Sparkassenvorstand sagen. Es gibt auch Armut da, wo die Leute trotzdem mutig sind und sie können es
einfach nicht. Ganz genau, ganz genau. Hier war es jetzt dieser psychologische Aspekt. Ja. Und dann gibt es natürlich dieses ganz andere Thema, was jetzt eine ganz eigene Sendung füllen könnte, die wir vielleicht auch noch mal miteinander durchführen würden, wo ich mich freuen würde. Und Gesellschaftsgestalter in einem Satz, welcher Wunsch an die Gesellschaft ist es? Welche Gesellschaftsgestalter wünschen Sie sich für uns hier im Salzlandkreis insgesamt?
Ich wünsche mir im Salzlandkreis, dass wir Menschen haben, die nicht glauben, sie müssen die Welt retten, sondern es reicht, wenn man sein eigenes Umfeld mitgestaltet. Und nicht verzweifeln, weil das bringt sowieso nichts, das ist alles Schwachsinn, sondern einfach machen. Unsere Aufgabe auf dieser Welt, wir sind hier reingeboren und wir haben eine wundervolle Welt geschenkt bekommen, ist es, dass wir unser Umfeld vernünftig gestalten. Wir müssen nicht die Welt retten, dafür sind andere da, das darf man mal einfach so sagen. Ja. Weil man dann einfach nur unglücklich wird. Seinen eigenen, das, was man selber gestalten kann, das zu gestalten, das ist die Aufgabe.
Seinen kleinen Mikrokosmos inmitten des großen Kosmos zu gestalten, ja, genau. Bei dem Thema glücklich sein, wo wir vorhin Einstiegsfrage mit dabei hatten, woran glauben Sie? Wir hatten ja schon das mit einfließen lassen, gläubiger Christ, die Dankbarkeit, den Demut.
Ich glaube an Gott.
Und genau, die Dankbarkeit gegenüber all das, was Ihnen an Gutem zugeflossen ist und was Sie sich erarbeitet haben, alles in der Quelle da rein bündeln und sagen, jawohl, ich bin so dankbar dem Leben, dem Gott gegenüber, ja. Das gibt Ihnen die meiste Energie im Leben.
Also Sie stellen immer so eine Frage und wollen eine kurze Antwort. Das ist zu kompliziert. Also dankbar kann man natürlich den Menschen gegenüber sein. Also vielen Dank, mein Nachbar, dass du gestern unsere Hühner zugemacht hast. Das ist die normale Dankbarkeit. Aber es gibt eben ganz viele dankbar muss man sein, sonst wird man nicht glücklich, bin ich von überzeugt. Es gibt aber ganz viele Sachen auf dieser Welt, da können Sie keinem für danken. Also, dass heute Morgen die Sonne aufgegangen ist, dass wir 4 Jahreszeiten in Deutschland haben, dass wir eins der schönsten Länder der Welt haben. Also wir können ja meckern, wie wir wollen, ich möchte mit keinem anderen tauschen. Ja. Wem danken wir denn dafür? Und da habe ich meinen Glauben für, da danke ich halt Gott. Es gibt eben Sachen, da kann ich nicht einem Menschen für danken, sondern das ist etwas größer als das, was wir Menschen begreifen können.
So wie Sie in einem kurzen Telefonat im Vorfeld unserer Sendung redeten. Sie sind aufgestanden, damit ging es schon los. Mhm. Damit ist schon so viel Glück geschehen, weil viele können es nicht mehr.
Nee, es ging mit dem Aufwachen.
Wachen auf, manche wachen gar nicht mehr auf oder wachen auf mit starken Schmerzen oder in einer ganz schlimmen Situation, in einer Lebenssituation, ja, die wenig Platz für Dankbarkeit bietet. Aber vielleicht schließe ich da mit einem ganz tollen Satz von Erika Pluha, dieser tollen Schauspielerin und Autorin, die ja sagte, selbst wenn dir das Leben nichts mehr zu bieten hat, ist es immer noch ein Geschenk und wir können immer noch so viel Gutes finden, wofür wir trotzdem dankbar sind. Können wir das so in jedem Menschen mit sagen, egal in welcher Situation ist, es gibt immer etwas, wofür er doch dankbar sein kann?
Ja. Ja. Gucken Sie mal, wir machen den Wasserhahn auf und haben so viel Trinkwasser, wie wir haben wollen. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung hat das?
Also,
es gibt schon ganz, ganz viele Sachen, auf die wir uns da konzentrieren können.
Prima. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Strobe, für dieses wunderbare Gespräch, für diese tollen Gedanken, die Sie hier mit uns teilten.
Hat vielen Dank.
Viel Freude gemacht und dann wünsche ich Ihnen bestmögliche Schaffenskraft, weise Entscheidungen in allen Bereichen, eine besinnliche Weihnachtszeit in dieser Zeit und ja, ganzheitliche Gesundheit.
Ja, jetzt wünschen Sie mir auch die Gesundheit, ne? Mögen Sie den Mut nicht verlieren und werden Sie ein glücklicher Mensch oder bleiben Sie ein glücklicher Mensch und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Dankeschön. In diesem Sinne danke ich auch allen, die heute hier uns wieder zugehört haben. Die Sendung hören Sie gerne in der Wiederholung am Dienstag, den 21. Dezember um 19 Uhr, sowie jederzeit in der Mediathek unter radiohbw.de. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihnen eine gute Zeit. Herzliche Grüße, Ihr Stefan Strobel.